Herzlich willkommen zur 19. Folge des Mana-Entzug Podcast. Ich bin der Jakob und beim Mana-Entzug Podcast geht es um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Ich hoffe, ihr hattet wieder eine wunderschöne Woche bzw. startet jetzt in eine. Wir gehen sofort in die Startphase. Und bevor ich auf die YouTube-Umfrage eingehe, möchte ich so kleine Themen noch ansprechen, die ich ganz cool fand, was jetzt so letzte Zeit passiert ist. Und zwar wurde Commander Masters angekündigt, was ein Masters-Reprint-Set für Commander sein wird. Ich bin sehr gespannt. Es wurden auch schon sehr, sehr teure Karten gespoilert. Gut, das ist meistens so, dass so die ersten, ja, das Interesse zu wecken von den Spielern, werden erstmal die Hämmer rausgehauen. Zum Beispiel Juwelenlotus wird reprintet oder der Urdrache. Auf jeden Fall ziemlich gut für die Commander-Spieler, weil die werden dann sehr wahrscheinlich günstiger werden nach dem Reprint. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Es gibt auch Commander-Decks dazu, aber es gibt noch nicht wirklich viele Infos dazu, außer ja, was für Commander es sein werden. Ich habe auf jeden Fall Interesse an einem farblosen Eldrazi-Commander-Deck. Bin mal gespannt. Ich wollte schon ewig lange mal ein farbloses Deck bauen und das wird mir damit jetzt ein bisschen abgenommen. Naja, und das andere ist, heute nehme ich die Folge auf am 26.02. und 2023, für die Leute, die es irgendwann später mal hören. Und ja, heute Abend gehe ich dann, also wenn ihr das hört, gehe ich auf einen Phyrexia All Will Be One Draft zum ersten Mal in Person. Und am morgigen Tage, das wird dann wohl der 4. März sein, ist dann Store Championship. Freue ich mich total drauf, wird bestimmt super. Ich werde berichten, wie es gelaufen ist. Und dann gehen wir jetzt gleich zur Mana-Entzug-Umfrage von YouTube, die ich gestellt habe. Und zwar, was haltet ihr von dem neuen Support für Giftmarken mit dem neuen Set Phyrexia Alles wird eins in Commander? 37% haben gestimmt für uninteressant, keiner spielt toxisch. Dann 43% haben gesagt, ich sehe ab und zu Spieler, die mit Giftmarken spielen. Nur 9% haben gesagt, gefühlt jedes zweite Spiel hat jemand Synergien mit Giftmarken. Und immer noch 9% haben dann aber gesagt, jedes verdammte Spiel sehe ich Giftmarken. Und 3% haben sich gefragt, was sind Giftmarken? Ein bisschen trollig, aber ich dachte, diese Option wäre ganz lustig. Finde ich auf jeden Fall interessant, dass über 80% oder 80% keinen toxisch sehen oder nur selten und das eher die Ausnahme ist. Ich denke mal, das ist so ein bisschen ein Hype. Man wird das ein paar Mal spielen und da wird einem auffallen, dass es halt nicht so ein spannender Spielstil ist und dann wird es wieder aufgeben. Aber naja, vielleicht bleibt es ja trotzdem in den Metas bestehen. Auf jeden Fall bestätigt das so ein bisschen meine Einschätzung zu dem, was ich da schon gegeben habe, dass das toxisch, diese Giftmarkengeschichte sich jetzt nicht unheimlich krass durchsetzen wird. Aber naja, wer weiß, was da noch für Support kommen wird. Und jetzt gehen wir gleich weiter in die Hauptphase und zwar die stärksten, überschätzten Karten in Casual Commander. Und ich habe da so ein bisschen versucht aufzuteilen auf verschiedene Kategorien und habe ein paar mir da rausgesucht, wenn ich mehrere gefunden habe. Aber auf jeden Fall ist zu sagen, dass die Karten schon sehr stark sind. Also wirklich teilweise extrem stark sein können. Aber wo ich aus eigener Erfahrung zumindest immer das Gefühl hatte, ja gut, in einem normalen Casual-Tisch, wo jetzt Leute nicht mit den krassesten Decks spielen, nicht mit der besten Mana-Base, nicht mit den ganzen Tutoren und so weiter und so fort, um sich Karten rauszusuchen zum Beispiel, dass diese Karten einfach nicht so toll funktionieren, wie sie vielleicht funktionieren könnten. Und ich würde anfangen mit der Kategorie Value-Karten und habe mir als erstes rausgesucht Mystischer Wels oder auch Mystic Remora. Kostet ein blaues, ist eine Verzauberung und hat kumulative Versorgung 1. Das heißt, zu Beginn deines Versorgungssegments legst du eine Altersmarke auf diese bleibende Karte. Opfere sie dann, es sei denn, du bezahlst für jede Altersmarke auf ihr ihre Versorgungskosten. Genau, das heißt quasi im nächsten Versorgungssegment, nachdem man die gespielt hat, wenn man wieder dran ist, kostet es ein farbloses Mana, danach zwei Mana, dann drei und so weiter und so fort. Und sagt, immer wenn ein Gegner einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch wirkt, kannst du eine Karte ziehen, es sei denn, jener Spieler zahlt 4. Und warum ich diese Karte mit reingenommen habe, ist eigentlich hauptsächlich der Grund, dass man bei Casual-Tischen selten in den ersten paar Zügen viele Nicht-Kreatur-Zauber sieht oder halt auch nicht viele Zauber generell. Denn die Mana-Bases, also die Länder, die man sich dann in Decks reintut, kommen meistens getappt ins Spielfeld. Das heißt, man ist immer so ein bisschen hinterher Und wenn man diese Karte halt sehr früh im Spiel spielt, dann, naja, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man die kumulative Versorgung bezahlt, aber wenig oder gar keine Karten zieht. Die Erfahrung habe ich zumindest schon gemacht. Beispielsweise jetzt in eher kompetitiveren Format, also in CEDH oder im High-Power-Commander, wenn man zum Beispiel Karten wie Mana-Krypta sieht, also kostet 0 Mana, ist ein Artefakt und sagt, zu Beginn deines Versorgungssegments wirfst du eine Münze. Falls du den Münzwurf verlierst, fügt dir die Mana-Krypta 3 Schadenspunkte zu und erzeuge für Tappen 2 farblose Mana. Und je mehr man solche richtig starken 0 bis 1, 2 Mana-Zauber spielen kann und eine Gruppe hat, die halt sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Zauber spielen kann, umso besser wird der Mystische Wels. Also der Mystische Wels kann auch ganz gut sein, meiner Ansicht nach, wenn man sie sehr spät im Spiel spielt, weil dann spielen auch viele der Gegner im Casual Commander auch große Zauber und werden nicht immer 4 Mana bezahlen können und die Versorgungskosten, also die kumulative Versorgung, lässt sich einfacher bezahlen. Aber ja, meiner Ansicht nach ist sie halt im stärkeren Commander-Tisch deutlich besser als im Casual Commander. Dann eine weitere Karte und die Erfahrung habe ich schon öfter mal gemacht. Und zwar geht es um die Karte Erpresser vom Hafen oder Dockside Extortionist. Kostet 1 und ein rotes, ist eine 1-2 Kreatur, Goblin, Pirat. Und sagt, wenn der Erpresser vom Hafen ins Spiel kommt, erzeuge X Schatzspielsteine, wobei X gleich der Anzahl der Artefakten und Verzauberungen ist, die deine Gegner kontrollieren. Und die Karte ist super stark, das ist mir definitiv bewusst. Also im Generellen macht man damit viele, ja, sag ich mal, eben Schätze. Aber das Problem dabei ist, dass man eben die Schätze, also es lohnt sich vor allem dann, wenn die Gegner sehr, sehr früh sehr viele von diesen günstigen Mana-Steinen zum Beispiel spielen, wie ich es eben genannt habe, wie zum Beispiel Mana-Krypta. Aber im Casual Commander dauert der Spielaufbau ein bisschen länger. Das heißt, diesen Vorteil, den man quasi in den ersten paar Runden bekäme mit dem Erpresser vom Hafen, ist halt deutlich geringer als im stärkeren Commander-Bereich. Und ein weiterer Punkt, der mir eingefallen ist, ist natürlich, dass wenn man Casual Commander spielen viele, also ist Grün wird sehr gerne gespielt, eine der beliebtesten Farben. Und Grün hat auch einfache Möglichkeiten, Mana zu erweitern, also zu rampen, ohne Artefakte oder Verzauberungen dafür einsetzen zu müssen. Zum Beispiel gibt es da die ganzen Mana-Elfen, zum Beispiel die Lanova-Elfen, kosten ein grünes, 1-1, und kann man tappen und sagt, erzeuge ein grünes. Und da muss man halt sagen, es kann im späteren Spielverlauf schon dazu kommen, dass man jetzt in Zug 7 oder vielleicht Zug 6 oder 5 den Erpresser vom Hafen spielt und einige Schätze spielen kann. Allerdings ist dann ja auch der gegnerische Tisch schon ganz gut aufgebaut und man hat schon relativ viele, große Probleme draußen liegen bei den Gegnern. Deswegen finde ich jetzt den Erpresser vom Hafen in einem Casual Commander nicht so unheimlich stark. Also ich habe zumindest schon die Erfahrung gemacht, dass ich den Erpresser vom Hafen gespielt habe in Zug 4 und habe 2 Schätze bekommen. Und das war eher an einem Tisch, wo schwächere Gegner, also schwächere Decks gegen mich gespielt haben. Und dann macht er natürlich nicht so viel, ist klar. Naja, dann gehe ich weiter zu einer weiteren Kategorie und das sind einfach Neutralisierungszauber. Und da fange ich mit einer Karte an, die ist sehr, sehr gut, wenn man sie im CEDH spielt oder im kompetitiven Commander. Und zwar die Karte Mentaler Fehltritt oder Mental Misstep kostet ein phyrexianisch blaues. Das heißt, man kann es eben für ein blaues oder 2 Leben die Mana-Kosten bezahlen, also theoretisch mit 0 Mana bezahlen. Ist ein Spontanzauber und sagt, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten von 1. Und ich sag mal, im Casual Commander kann man damit als Bestes, also das Beste, was man so countern kann, meiner Ansicht nach zumindest, ist einen Solring oder ein Sonnenring. Der tappt für 2 farblose und kostet 1 Mana. Also sowas ist wahrscheinlich das wahrscheinlichste Ziel, dass man damit countert. Aber warum die Karte so gut ist, ist eigentlich der Grund, dass man damit Kombos stoppen kann. Also beispielsweise gibt es die Karte Dämonische Beratung, kostet 1 schwarzes, ist ein Spontanzauber. Und sagt, nenne eine Karte, entferne die obersten 6 Karten deiner Bibliothek aus dem Spiel und zeige die nächste Karte allen Spielern. Wenn diese die genannte Karte ist, nimm sie auf die Hand. Wenn nicht, entferne diese Karte aus dem Spiel und fahre fort, Karten aufzudecken und zu entfernen, bis die genannte Karte erscheint. Ja, und das ist eben eine Kombo-Karte in den meisten Fällen. Das heißt, man sucht sich, also man nennt irgendeine Karte, die man auf jeden Fall nicht finden kann, also eine Karte, die nicht im Deck ist zum Beispiel, und hat dann 0 Karten liegen und das spielt man meistens in Response, also quasi während man einen Trigger auf dem Stack hat von Tassas Orakel. Ich blende die Karte mal ein, die habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Im Prinzip, wenn das Deck leer ist, gewinnt man dann das Spiel. Und genau dafür ist diese Karte eigentlich sehr, sehr relevant oder sehr, sehr stark. Also man kann damit halt sehr, sehr gut eine Combo aufhalten, braucht dafür keine Mana offenhalten. Aber ich hatte in Casual Commander, also in Runden, wo die Decks eben nicht so stark waren, immer das Gefühl, dass die Karte tot war auf der Hand, beziehungsweise ich dann halt einen Gegner halt besonders verärgert habe, weil ich den Sonnenring oder irgendwas gecountert habe. Also ist auf jeden Fall eine gute Karte, aber hab das Gefühl, an schwächeren Tischen ist es auf jeden Fall nicht so der Burner. Und ich habe noch einen weiteren Counterspell oder Neutralisierungszauber. Und zwar habe ich mir noch Zauber durch Bohrung rausgesucht oder Spell Pierce. Es kostet ein blaues, ist ein Spontanzauber und sagt, neutralisiere einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch deiner Wahl, es sei denn, sein Beherrscher bezahlt 2 farblose Mana. Und die Karte ist auf jeden Fall auch sehr gut. Man kann sie auf jeden Fall noch eher spielen im Casual Commander als eben den Mental Misstep. Aber auch hier ist der Fall, meistens werden große Kreaturen gespielt und im späteren Spielverlauf haben die Leute so viel Mana übrig, dass sie die 2 Mana locker bezahlen können. Ist auf jeden Fall deutlich besser noch im Casual Commander, aber trotzdem ein bisschen nischig, weil was du damit machst, du verärgerst einen Spieler und kriegst dann wahrscheinlich das gesamte Spiel über den Hass dagegen ab. Das kann auf jeden Fall passieren. Als nächstes habe ich mir die Kategorie Bibliothek-Türsteher ausgedacht. Und zwar fallen da so Karten rein, die im Prinzip verhindern, dass man seine Bibliothek durchsuchen kann. Und das ist teilweise echt, wie soll ich sagen, relevant, weil für Casual, für Competitive Commander, sorry, für CEDH, da wird man immer irgendwas treffen können. Zum Beispiel gibt es Ogmas Archivar oder Archivist of Ogma, kostet ein farbloses und ein weißes, hat 2/2, ist eine Kreatur, Halbling, Kleriker, hat Aufblitzen und sagt, immer wenn ein Gegner seine Bibliothek durchsucht, erhältst du einen Lebenspunkt dazu und ziehst eine Karte. Und die Karte ist an sich auch sehr, sehr stark, das Ding ist nur, im Casual Commander werden selten oder weniger Tutoren gespielt, zumal meistens die Karten, womit man Karten raussuchen kann aus seiner Bibliothek, einfach weil sie meistens auch relativ teuer sind. Das Einzige, was mir so eingefallen ist, wenn man im Casual Commander halt durch seine Bibliothek durchsucht, sind halt eben Ramp Spells, also sowas wie, zum Beispiel Ramp and Growth, ich blende das mal kurz ein, also man zahlt ein grünes und ein farbloses mit einer Hexerei und sucht sich ein Standardland heraus aus der Bibliothek, getappt aufs Spielfeld und mischt danach. Oder was mir noch einfällt, sind solche Karten wie immer ändernde Weite, so rum, ist ein Land und man kann es tappen, opfere die immer ändernde Weite und durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, bringe sie getappt ins Spiel und mische danach. Aber das sind so die Haupt, sag ich mal, Durchsuch, warum man im Casual Commander sein Deck durchsucht und die sind auch nicht so teuer, deswegen werden die wahrscheinlich häufiger gespielt. Aber trotzdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass im Casual Commander seltener die Bibliothek durchsucht wird. Das heißt, meistens spielt man die Karte und wenn man Glück hat, zieht man 1 bis 2 Karten. Die Erfahrung habe ich da soweit gemacht. Das gleiche gilt zum Beispiel für eine Karte und zwar Avior Gedankensensor oder Avon Mind Sensor auf Englisch. Kostet 2 und weiß, hat 2/1, ist eine Kreatur, Vogel, Zauberer, hat Aufblitzen, fliegend. Und falls ein Gegner eine Bibliothek durchsuchen würde, durchsucht der Spieler stattdessen die obersten 4 Karten jener Bibliothek. Gleicher Grund. Was mir auch noch aufgefallen ist, und das ist dann noch ein bisschen spezieller in die Richtung, ist der Tiefengnom Erdmagier oder Deepgnom Terramancer. Kostet 1 und weiß, hat 2/2, ist eine Kreatur, Gnom Zauberer, hat Aufblitzen und Erdeformen. Immer wenn ein oder mehrere Länder unter der Kontrolle eines Gegners ins Spiel kommen, ohne gespielt zu werden, kannst du deine Bibliothek nach einer Ebene-Karte durchsuchen, sie getappt ins Spiel bringen und danach mischen. Tue dies nur einmal pro Zug. Also so eine Karte zum Beispiel ist natürlich häufiger sinnvoller oder besser funktionierend in einem, sehr starken Meta oder CEDH, wo viele Leute ihre Fetch-Länder spielen, also die Länder, womit man halt zum Beispiel ein Gebirge, also siedenden Tümpel, richtig, ist ein Land, kannst es tappen, bezahle einen Lebenspunkt, opfere den siedenden Tümpel, durchsuche deine Bibliothek nach einer Insel- oder Gebirgekarte, bringe sie ins Spiel und mische danach. Also solche Karten werden häufiger im stärkeren Commander-Bereich gespielt, einfach weil die Karten auch relativ teuer sind, weil sie eben auch so gut sind. Und in einem Casual Commander hat man eher weniger von diesen Fetch-Ländern in der Regel. Und wie gesagt, deswegen denke ich, dass die Karte halt auch nicht so gut für Casual Commander ist. Ein letzter Punkt, der mir noch eingefallen ist, eine letzte Karte, die auch extrem stark und sehr, sehr nervig sein kann, ist Agentin der Gegenseite oder Opposition Agent. Kostet 2 und schwarz, hat 3/2, ist eine Kreatur, Mensch, Räuber und hat Aufblitzen und sagt, du kontrollierst deine Gegner, während sie ihre Bibliothek durchsuchen. Und während ein Gegner seine Bibliothek durchsucht, schickt er jede Karte, die er findet, ins Exil. Du kannst die Karte spielen, solange sie im Exil sind, und um sie zu wirken, kannst du Mana ausgeben, als wäre es Mana in der beliebigen Farbe. Abgesehen davon, dass diese Karte zum Beispiel ziemlich schlecht ist, wenn man über Spelltable spielt, also quasi online spielt, weil es ein bisschen nervig ist, dann immer den Gegner zu fragen, hast du irgendwie eine Deckliste online oder zeig mal alle Karten her, ist es eben auch, wie gesagt, nach Wincons die Bibliothek durchsuchen, passiert eher in stärkeren Commander-Decks und nicht eher so im Casual-Bereich. Und der letzte, sag ich mal, Punkt, der mir eingefallen ist, oder letzte Kategorie, ist Stacks und Hate Pieces. Also quasi Karten, um den Gegner zu verlangsamen oder halt eben, sag ich mal, ein bisschen auszuschalten. Da habe ich zum Beispiel eine Karte, die ist wahrscheinlich für CEDH total gut und kann aber sein, dass die für Casual Commander total Müll ist. Und zwar geht es um Kelch der Leere oder Chalice of the Void. Kostet XX, ist ein Artefakt und sagt, der Kelch der Leere kommt mit X Ladungsmarken ins Spiel. Das heißt, wenn man jetzt 2 Mana zahlen würde, käme man mit einer Ladungsmarke ins Spiel. Und sagt, immer wenn ein Spieler einen Zauberspruch wirkt, dessen umgewandelte Mana-Kosten gleich der Anzahl an Ladungsmarken auf dem Kelch der Leere sind, neutralisiere den Zauberspruch. Und die Karte ist natürlich super gut, um halt irgendwie Zauber aufzuhalten. Also wenn man jetzt in einem Competitive-Deck-Tisch sitzen würde, wo alle Leute mit sehr, sehr starken Decks spielen, am besten auch noch mit Combos, also sagen wir mal CEDH, dann schaut man sich die Commander an und man weiß ungefähr, was für eine Richtung man geht, als ob man mit Demonic Consultation, also was ich vorhin meinte, zum Beispiel gewinnt mit Tassas Orakel. Das weiß man dann halt einfach und dann kann man die theoretisch zum Beispiel auch dann halt schnell ausspielen und das eben unterbinden, dass jemand mit einer Combo schnell das Spiel gewinnen kann. Für Casual Commander ist es halt sehr, sehr schwierig herauszufinden, welche Mana ja, Kosten jetzt wirklich die richtigen sind, um irgendwas zu kontern. Erstens mal will man sich selber damit ja natürlich nicht unterdrücken. Das heißt, man will irgendwas raussuchen, was ein Gegner auf jeden Fall ausschaltet. Aber da kann ja irgendwas drin sein. Also man hat ja überhaupt keine Ahnung, weil die Decks vielleicht nicht unbedingt optimiert sind oder halt nicht so viele teure Karten drin haben. Das heißt, man kann einfach nur raten, was die Gegner haben könnten. Deswegen finde ich die Karte zum Beispiel auch eher schlechter für Casual Commander. Für Competitive ist sie auf jeden Fall ziemlich gut. Und was ich dann noch als letzte Unterkategorie eben von Stacks hatte, ist Nicht-Standardland-Hass. Und das ist eigentlich, denke ich mal, für Casual Commander überwiegend eher weniger ein Problem. Also vor allem, wenn man jetzt nicht so viel Geld in die Mana-Base steckt. Und zwar gibt es zum Beispiel Blutmond oder Bloodmoon, kostet 2 und rot, ist eine Verzauberung und sagt, Nicht-Standardländer sind Gebirge. Meistens spielt man in Casual Commander auch gar nicht so viele Farben, eben weil es einfach so teuer ist, eben die Mana-Base auszubauen. Wenn man jetzt immer stärkere Gegner hat, die quasi mehrfarbig spielen, also quasi immer stärkere Decks oder eben dann am Ende CEDH, dann wird man fast kaum noch Standardländer spielen. Und dann hat man quasi ein Problem, wenn man zum Beispiel Rot gar nicht spielt und 3 Farben spielt, sagen wir mal Grün, Blau und Weiß wegen mir, und kaum Standardländer spielt, ja, dann hat man rotes Mana. Aber man kann nichts damit anfangen. Bei Casual Commander ist es halt so, die meisten spielen viel mehr Basic-Länder, also Standardländer. Das heißt, die betrifft das überhaupt nicht. Deswegen ist das vielleicht auch teilweise eine tote Karte. Ich meine, man kann sie auf jeden Fall spielen, wenn man sagt, man möchte das. Und vor allem, wenn man in einem einfarbigen Deck in Rot ist zum Beispiel. Aber man trifft halt im Casual Commander damit eher weniger. Und dann wäre es vielleicht auch sinnvoller, einfach eine Karte ins Deck reinzutun, die besser zum Deck passt, als irgendwelche Synergien hat mit dem eigenen Deck. Dann, als nächstes habe ich auch noch in dem Bereich Standardland-Hass zum Beispiel Versandung oder auch Ruination. Kostet 3 und rot, ist eine Hexerei und sagt, zerstöre alle Nicht-Standardländer. Gleiches Thema wie eben, im Casual Commander wirst du damit wahrscheinlich nicht so viel treffen. Wahrscheinlich wirst du damit noch ein bisschen mehr Hass auf dich ziehen, wenn du da ein paar zerstörst. Aber im höheren Power-Level kannst du damit natürlich jemanden seine komplette Landbasis weghauen. Also das ist auf jeden Fall eine ziemlich gemeine Karte. Aber im Competitive-Bereich ist ja, wenn ich das richtig verstehe, alles erlaubt. Und eine letzte Karte, die mir noch eingefallen ist, die auch in die Richtung geht, ist Preis des Fortschritts oder Price of Progress. Die finde ich auch ganz lustig eigentlich, um Leute zu bestrafen, wenn ich eh nur wenig, also wie ich angefangen hatte mit Commander und habe gesehen, was für krasse Länder die Gegner spielen, Fetch-Länder hier, was weiß ich alles. Und ich habe nur meine Basics gehabt, habe ich die auch mal gespielt und ja, die kann auf jeden Fall ordentlich reinhauen. Und zwar ist es ein Preis des Fortschritts eben, kostet farblos und rot, ist ein Spontanzauber und sagt, der Preis des Fortschritts fügt jedem Spieler für jedes Nicht-Standardland, das er kontrolliert, 2 Schadenspunkte zu. Ja, trifft man auf jeden Fall im Casual Commander eher weniger Leute. Das interessiert da wahrscheinlich nicht so stark, während man im ja, sehr, sehr starken Power-Level wahrscheinlich ordentlich Schaden schießen kann, vielleicht 10 oder noch mehr Schaden. Auf jeden Fall sollte man sich überlegen, immer, in was für einer Meta spiele ich. Spiele ich in einer etwas stärkeren Meta, dann sind die Karten vielleicht spielbarer. Spiele ich in einem Casual Commander, wo jeder irgendwie seine, also jetzt nicht die teuersten Karten generell hat und einfach irgendein Deck zusammenwirft aus Karten, die er rumfliegen hat, dann sind die wahrscheinlich eher nicht so toll. Dann gehen wir gleich weiter und zwar geht's in die Endphase. Und da kamen jetzt einige Kommentare rein. Ich glaube, zur letzten Folge konnte ich gar nicht, weil ich auf Kommentare eingehen zur letzten Folge oder zur vorletzten, weil ich ja auf, weil die Folge ja vorher aufgenommen worden ist, so rum, genau. Und zwar zur 17. Mana-Entzugsfolge. Artisan Commander schreibt auf YouTube, xkicker59x, klingt sehr cool. Ich bin schon länger Fan von Pauper. Artisan ist ja nur eine Stufe höher als Pauper, aber gerade im Commander-Format hat man dann viel mehr Möglichkeiten. Ja, sehe ich ganz genauso und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Dann schreibt T-Dot, in Commander empfinde ich solche Formate eher als störend. Sie gestalten den Deckbau natürlich zwangsweise interessanter, den man sich nur auch ohne extra Format interessant gestalten kann, schränken aber gleichzeitig unheimlich ein. Und damit meine ich nicht mal die Staples. Nur um mal die Zahl im Raum zu haben, im Artisan-Format fallen ca. 9500 Karten weg, also ungefähr 36%. Leider habe ich schon die Erfahrung machen dürfen, dass die einen oder anderen Spieler durch dieses Formatdenken plötzlich statt einer Crossover-Runde lieber gar nicht spielen und dadurch durch die Spielkultur und die generelle Atmosphäre im LGS durch die Aufspaltung der Spielerschaft empfindlich gestört wird. Ich halte die Rule Zero-Diskussion daher für zielführender als ein extra Format. Ja, kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Ich wollte damit auch kein neues Format starten oder irgendwas in Richtung. Ich wollte nur damit zeigen, dass man auch interessante Decks bauen kann, die auch sehr stark sein können, ohne dass man jetzt quasi auf alle Karten Zugriff hat. Und ich habe auch schon sehr, sehr häufig mit den Artisan-Commander-Decks an normalen Tischen gespielt, teilweise mit High-Power-Decks, also und konnte auch gewinnen. Also es ist nicht so, dass man dann keine Chance hat, aber manchmal habe ich einfach Lust, mal was anderes zu spielen und bei Artisan-Commander sieht man einfach andere Karten. Klar sollte auf jeden Fall sein, man soll sich jetzt nicht aufspalten. Also ich habe auch immer verschiedene Decks dabei. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe mit Commander-Decks, dann habe ich vielleicht einen so ein Artisan-Commander-Deck dabei. Wenn ich dann merke, dass das Power-Level der Gruppe eher niedriger ist, dann nehme ich eben das raus. Wenn es höher ist, dann habe ich auch immer andere Sachen dabei. Ich habe auch kein Problem damit, so ein Deck an einer normalen Runde zu spielen. Macht auf jeden Fall auch trotzdem Spaß. Dann schreibt noch NitroX Deluxe zur Umfrage, ich hätte mehrere Stimmen benötigt. Hab ja einige Decks, von 1 bis 4 Farben, alles dabei. Habe bei 2 abgestimmt, weil davon habe ich die meisten Decks. Ja, das stimmt natürlich, es sollte um den Durchschnitt gehen, was für Decks ihr am meisten so bespielt. Ich glaube, 2-farbig ist bei mir auch so die meiste, ja, meisten Decks, die ich spiele, sind eben 2-farbig. Aber genau, das ist halt eine Umfrage bei YouTube, da kann man nur eine Auswahlmöglichkeit nehmen. Dann schreibt MattisB88, bei Scryfall sind ganze 255 in gedruckter Format vorliegende legendäre Kreaturen, Kammern oder Ankammern vorhanden. Hätte nicht mit so vielen Möglichkeiten für einen Kommandeur gerechnet. Ja, es gibt schon mal sehr, sehr viele Commander, aber es gibt noch viel, 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 viel mehrere Commander-Kombinationen, weil es gibt nämlich die Partner-Commander in Ankammern, die von Commander Legends zum Beispiel. Die kann man alle miteinander kombinieren, da kommt man auch schon auf einige, sag ich mal, Kombinationen. Und man kann aber auch diese von Baldur's Gate spielen, die Background-Mechanik. Das heißt, da hat man ja auch um die 20x20 Kombinationen. Also das ist auf jeden Fall, man hat sehr, sehr viel Auswahl. Man kann sehr viel brauen und das macht auf jeden Fall Spaß. Und dann schreibt noch NitroX Deluxe. Und was ist der Unterschied zwischen Artisan und Pauper Commander? Soweit ich weiß, darf man im Pauper Commander auch nicht legendäre Kreaturen als Commander spielen. Und die dürfen, glaube ich, Ankamen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es relativ ähnlich. Der Kartenpool ist halt deutlich größer. Dann, über Instagram auch zur 17. Folge schreibt Sylvandoral. Freue mich auf die Folge. Wollte schon länger mal ein Artisan-Deck angehen. Jupp, Freut mich sehr. Also wenn ich euch dazu motivieren kann, mal was Neues auszuprobieren, dann habe ich schon alles erreicht, was ich mit dem Podcast erreichen will. Macht auf jeden Fall Spaß. Und MTG-Salfina schreibt, ich habe erst ein Artisan-Deck gebaut, aber es hat viel Spaß gemacht und es ist auch schön, auch mal Decks zu spielen, die nicht voll mit Stables sind. Und die Brieftasche freut sich auch. Und das ist ein Punkt, den habe ich, glaube ich, in der Folge vielleicht nicht genug erwähnt oder vielleicht gar nicht erwähnt. Ich bin mir nicht sicher. Natürlich sind Artisan-Commander-Decks deutlich günstiger im Vergleich zu normalen Commander-Decks, weil man eben sich ein bisschen einschränkt. Auch ein schöner Vorteil. Dann zur letzten, beziehungsweise die 18. Episode, Decks, die ich gebaut, aber gehasst habe, schreibt Boyboy über YouTube. Soweit ich weiß, kann man Morph sogar schneller als Spontanzauber aktivieren. Also man kann nicht auf Morph reagieren und jederzeit Morph benutzen. Genau, also man kann, denke ich mal, schon die Morph-Fähigkeiten zum Beispiel countern, also neutralisieren mit so Stifle-Effekten. Aber ja, es ist eine extra Interaktion. Ich kenne jetzt die Regeln auch nicht so hundertprozentig. Auf jeden Fall kann man da zum Beispiel noch was machen, wenn jetzt beispielsweise ein Gegner einen Spontanzauber spielt. Ich glaube, sowas zum Beispiel wie Crows and Grip oder auf Deutsch großes Eingriff. Das ist ein Spontanzauber, hat Sekundenbruchteil. Solange dieser Zauberspruch sich auf dem Stapel befindet, können Spieler keine Zaubersprüche wirken oder Fähigkeiten aktivieren, die keine Mana-Fähigkeiten sind. Zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Kostet 2 und grün, ja, Spontanzauber, genau. Auf jeden Fall meine ich, dass wenn großes Eingriff gespielt wird, man trotzdem Morph aktivieren kann. Falls ich mich irre, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare oder kommt auf den Discord und diskutiert ein bisschen. Ich meine auf jeden Fall, dieses Morph ist eine Special-Interaktion, macht alles relativ kompliziert. Und dann schreibt noch Dada Bergheim, weiter so machen. Und ich sage, jo, werde ich versuchen. Dankeschön. Und über Instagram schreibt MTG Salfina zur 18. Episode, ich hatte mal ein Krosis The Purger Discard Deck mit Spectre Tribal. Das ist überhaupt nicht vorangekommen und war unglaublich langsam und zäh. In der Theorie toll, aber schnell auseinandergebaut. Ja, so, das waren auch die Erfahrungen, die ich auch hatte. Man spielt, baut manchmal Decks, man denkt, das wäre ganz cool. Und dann spielt man es ein paar Mal und denkt so, irgendwie passt das doch nicht zu meinem Spielstil. Dann würde mich jetzt noch interessieren, welche starke Karten funktionieren bei euch eher weniger an einem Casual-Commander-Tisch? Habt ihr das auch schon mal gehabt, dass ihr Karten gespielt habt und dachtet so, irgendwie macht die Karte rein gar nichts, weil irgendwie das nicht so ausschaut wie auf einem stärkeren Commander-Tisch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder kommt auf den Discord. Ich würde mich auf jeden Fall über einen regen Austausch da freuen. Wenn euch das Video oder der Podcast gefällt, lasst ein Abonnement da, followt, schreibt einen Kommentar oder gebt mir eine Bewertung auf den Podcast-Formaten, wo ihr eben hört. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende noch und viel Spaß beim Commander-Spielen.